Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 47: Fortschritte in der Notfallversorgung. Die wichtige Rolle der Laienhelfer mit Dr. Mario Krannel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts aus der Reihe Lebensretter der Björn Steiger Stiftung. Ich freue mich sehr, mit Dr. Mario Krammel hier heute zu sprechen und reden über seinen Heimatbereich, nämlich die großartige Stadt Wien, regelmäßig gewählt zu einer der schönsten und lebenswertesten Städten der Welt sogar. Denn das ist Wien fast jedes Jahr, wenn man den Aufzeichnungen glaubt, und das tun wir. Eine großartige Stadt, aber Wien macht vieles anders und auch besser, etwa im Bereich der Notfallversorgung. Und vielleicht, Herr Dr. Krammel, nehmen Sie uns einmal mit, was machen Sie genau und wo sind Ihre Schwerpunkte?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch Berlin ist immer wunderschön, ich bin immer sehr, sehr gerne hier, auch eine wunderschöne Stadt. Ja, mein Name ist Mario Krammel, bin Chefarzt der Berufsrettung Wien und auch gleichzeitig geschäftsführender Präsident von PULS, dem Verein zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes. Und einerseits die Stadt Wien, die Berufsrettung Wien als eigene Magistratsabteilung und auf der anderen Seite der Verein PULS. Wir setzen uns ein für mehr Überlebende nach plötzlichem Herztod in Wien. Und ich denke, wir haben hier über die letzten 10 Jahre doch sichtbare Erfolge vorbringen können und darüber können wir gerne plaudern.
Ja, das ist ja auch einer der Schwerpunkte der Björn Steiger Stiftung, einer der Schwerpunkte, die die Stiftung sehr, sehr massiv jetzt gerade in den letzten Jahren zum Thema gemacht hat. Wir haben ja eine Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung auch und dem Deutschen Fußballbund mit dem Ziel, eben diesen plötzlichen Herztod zu bekämpfen, indem man viel mehr Menschen die Möglichkeiten gibt, dort zu helfen, also denen die Fähigkeiten gibt, denn hier sind wir in Deutschland wirklich Schlusslicht in Europa. Das hat viele Gründe. Die einen wissen es nicht mehr, die anderen haben es vergessen. Manche wissen auch nicht, wie ist das mit der Mund-zu-Mund-Beatmung, die man eigentlich gar nicht mehr so machen muss, theoretisch, wenn man nur rechtzeitig beginnt zu handeln. Und das sind viele verschiedene Faktoren und die Björn Steiger Stiftung hat sich das zum Ziel gesetzt. Was haben Sie in den letzten 10 Jahren gemacht? Wo sind Ihre Schwerpunkte und wie haben Sie es vor allen Dingen geschafft, hier die Möglichkeiten zu verbessern, den plötzlichen Herztod, den Garaus zu machen?
Sie haben den Laien, den Ersthelfer angesprochen. Der ist so ein wesentliches Glied in der Rettungskette, in den ersten 3 Gliedern der Rettungskette. Wenn es darum geht, den Notfall, den Herzstillstand zu erkennen, Herzdruckmassage zu leisten, bevor der Rettungsdienst eintrifft und idealerweise auch schon einen Defi einzusetzen, noch lange bevor der Rettungsdienst beim Patienten ist. In Wien brauchen wir im Schnitt zwischen 7 bis 8 Minuten bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels. Das ist international gesehen ein Spitzenwert, aber für den plötzlichen Herztod einfach viel zu lange. Wenn wir uns überlegen, pro Minute ohne Hilfeleistung sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10%. Dann kann nach 7 bis 8 Minuten das beste Team kommen. Da ist die Messe für den Patienten eigentlich schon gelesen, wenn es nicht jemanden gegeben hat, der idealerweise zwischen der Minute 3 und 4 sich ein Herz fasst und kräftig und schnell in der Mitte auf die Brust drückt, die Herzdruckmassage und dann idealerweise noch spätestens ab der Minute 5 ein AED, ein sogenannter automatischer externer Defibrillator, wir sagen eigentlich immer Laiendefi dazu, vor Ort ist und idealerweise das Problem, die Herzrhythmusstörung, schon behandelt ist, bis der Rettungsdienst eintrifft. Und darauf fokussiere ich mich wissenschaftlich schwerpunktmäßig auf die ersten 3 Glieder, also auf den Laien in der Rettungskette. Und da versuchen wir, diese Rettungskette zu stärken, bis dann die Profis nach 7 bis 8 Minuten der professionelle Rettungsdienst eintrifft. Und Wir haben gesehen, dass oft Angst der größte Hemmschuh ist. Angst und Unwissenheit, warum die Leute nicht handeln, warum die Leute nicht helfen, Angst, etwas falsch zu machen, Angst, die Situation für den Betroffenen noch zu verschlimmern. Und ich glaube, da müssen wir aufklären, dass ja auch die Steiger-Stiftung sehr, sehr innovativ im Sinne von, du kannst nichts falsch machen, auf dich kommt an, auch deine Hände können Leben retten. Und wir sagen immer drei ganz einfache Schlagworte. Rufen, drücken, schocken. Ruf die Rettung 144, drück kräftig und schnell in der Mitte auf die Brust und verwende den Defi. Der Defi hilft dir, der Defi leitet dich durch die Notfallsituation. Und du kannst absolut nichts falsch machen.
144 ist die Notrufnummer in Österreich.
Genau. Genau.
Bei uns wäre es die 112, gegebenenfalls auch die Polizeinummer, wenn man die andere nicht mehr erinnert, 110. Die leitet einen dann weiter, beziehungsweise die organisiert dann die Maßnahmen. Aber Sie haben es angesprochen, ich muss ehrlich zugeben, bei mir war das auch so, bevor ich durch die Steiger-Stiftung eben die Informationen bekommen haben, die Sie gerade eben genannt haben, auch drücken und möglichst tief in der Mitte der Brust. Mein Erste-Hilfe-Kurs liegt auch schon oder auch die Auffrischung einige Zeit zurück. Und wie tief und wie oft und in welchem Rhythmus, das war mir auch nicht mehr präsent. Deswegen ist es offenkundig auch so wichtig, dass die Menschen Auffrischungsmaßnahmen oder überhaupt Schulungsmaßnahmen machen, damit sie wissen, diese erste Kette, die Sie beschrieben haben, des Gliedes, also der Helfer am Ort, der sich ein Herz fasst, um dann auch Leben zu retten, bestenfalls, damit der auch tätig werden kann, oder?
Genau, und wir sagen immer, drück so fest du kannst. Wenn jetzt die Ausbildung im Fitnesscenter beim Bodybuilder, man muss sich vielleicht aufpassen, aber so wie wir hier sitzen alle, sagen wir, drück so fest du kannst, bis zu 6 Zentimeter. Und das ist ordentlich fest. Und
ja.
100 bis 120 Mal pro Minute. Und auch jeden Mal reindrücken, lass den Brustkorb komplett wieder hochkommen. Aber ich glaube, man darf das gar nicht so verfachlichen, sondern man muss den Leuten einfach die Angst nehmen und sagen, drück in der Mitte auf die Brust, drück so fest du kannst, 100 Mal pro Minute. Damit, glaube ich, kann sich jeder etwas vorstellen und damit kann sich auch jeder vorstellen, ja, das schaffe ich, ja, das kann ich auch umsetzen. Und ich glaube, kann mich an meine ersten Erste-Hilfe-Kurse vor vielen, vielen Jahren erinnern, wo es so den erhobenen Zeigefinger gegeben hat und man gesagt hat, und du musst vorher in die Mundhöhle schauen, weil wenn er dann was verschluckt, kann er ersticken und du musst vorher den Puls tasten und du musst dir sicher sein. Und jeder hat irgendwie Angst gehabt, wenn er das dann vorzeigen musste. Und ich glaube, da haben wir vor vielen Jahren in der Ausbildung ein paar Sachen nicht ganz richtig gemacht, wo wir jetzt sagen, wir machen das mit ganz einfacher Sprache, wir motivieren die Personen und sagen, auf dich kommt es an, das sind ganz einfache Dinge, mit denen kannst du nichts falsch machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, die Leute positiv zu motivieren, dass sie dann rausgehen und auch sagen, ja, wenn morgen etwas passiert, ich traue mir es zu, ich mache da jetzt etwas, bis der Rettungsdienst kommt.
Wie bringen Sie es denn den Laien bei, dass sie einen Blick dafür haben und einen richtigen Blick, dass derjenige eben nicht mehr atmet oder dass da wirklich Atem oder möglicherweise der Herzstillstand ist? Weil das ist so eine der, glaube ich, großen Sorgen, die jeder hat. Da bricht jetzt jemand zusammen oder liegt jemand am Bahnsteig oder sonst wo, kommt gerade aus dem Zug, bricht zusammen. Und wie weiß ich denn, ob derjenige wirklich nun ein solcher Notfall ist, wo ich jetzt anfangen muss zu drücken, so tief, wie Sie beschrieben haben, bis zu 6 Zentimeter. Zweite große Angst ist natürlich, da mache ich was kaputt. Ne? Jenseits der Frage, glaube ich, dass viele auch gar nicht wissen, drücken Sie jetzt auf dem Herzen oder in der Mitte? Sie haben gesagt, in der Mitte des Brustkorbes. Aber wie kann ich denn kontrollieren, jenseits des Spiegels, den natürlich auch kein Mensch dabei hat, ob da nun der beschlägt, wenn der ausatmet, ob derjenige atmet oder nicht?
Ich glaube, das Wichtigste, und das kommt ja in den 3 Schritten vorrufen. Ruf die Rettung 144. Und
oder 112.
Oder die 112. Mit der 112 kommt man in Österreich zur Polizei.
Ja, ja.
Deswegen sagen wir, für den medizinischen Notfall in Österreich ist die 144 die richtige Nummer, weil ich hier schneller beim Profi bin, der mir dann eben am Telefon weiterhilft, was Sie vorher gesagt haben. Wenn ich zu einem medizinischen Notfall komme, die 144 wähle in Österreich, dann ist das so, dass man mich standardisiert in Wien abfragt. Es gibt hier ein Abfrageprotokoll und mir dann aber auch ganz genau sagt, wie kann ich denn jetzt das Bewusstsein überprüfen? Wie überprüfe ich die Atmung und sollte dieser Patient nicht reagieren? Und nicht oder nicht normal atmen, dann werde ich auch Schritt für Schritt angeleitet zu den nächsten 2 Punkten, zum Drücken und zum Schocken. Das heißt, wie funktioniert das mit der Herzdruckmassage? Wir sagen nicht nur, ja, wir kommen und dann ist das Notrufgespräch beendet, sondern wir bleiben am Telefon und leiten die Anruferin, den Anrufer an zum sogenannten Dispatch Life Support. Das heißt, zu den Erste-Hilfe-Maßnahmen am Telefon und versuchen hier schon die Herzdruckmassage anzuleiten. Jemand anderer, wir haben im Leitstellensystem über das DEFI-Netzwerk die ganzen DEFI-Standorte in Wien, da sind mittlerweile über 1000 Geräte erfasst und können so auch einen zweiten, einen dritten Ersthelfer zum nächsten DEFI-Standort schicken, um diesen herbeizuholen, um diese drei Punkte, Rufen, Drücken, Schocken, auch wirklich umzusetzen vor Eintreffen des Rettungsdienstes. Und man muss ja gar keine Angst haben, eben, wie mache ich das denn jetzt? Wenn ich wohin komme, ein medizinischer Notfall ist, ich rufe ich die 144, den Rettungsnotruf, und die helfen mir dann Schritt für Schritt durch die Notfallsituation. Und ich brauche ja keine Angst haben, wie funktioniert denn das jetzt mit der Atemkontrolle? Die leiten mich ganz detailliert Schritt für Schritt an und damit komme ich gut durch die Notfallsituation.
Und die DEFIs sind alle quasi registriert in Wien und das heißt, durch die Handyortung kennt dann eben auch die Leitstelle meinen Standort und kann dann schnell gucken, wo ist der nächste verfügbare DEFI, der eingesetzt werden kann und möglicherweise von einem weiteren Ersthelfer dann geholt werden kann oder dahin geschickt werden kann, sodass der dann relativ schnell zum Einsatz kommt.
Genau, einerseits so und auf der anderen Seite haben wir in Wien, aber auch in ganz Österreich, das nennt sich Lebensretter-App, eine Smartphone-App, die bei Herzstillstand zum Einsatz kommt, wo ich mich mittlerweile mit einem 6 Stunden Erste-Hilfe-Kurs registrieren kann. Das ist die Mindestvoraussetzung. Und diese App mir runterladen kann. Und wenn dann im Umkreis von 400 Metern sich ein potenzieller Herzstillstand ereignet, bekomme ich einen Alarm aufs Telefon und kann dann als Ersthelferin sozusagen tätig werden. Und die ersten zwei, die sich melden, die nähersten, werden zum Drücken geschickt. Und meldet sich eine dritte, eine vierte Person, wird die dann zum nächsten öffentlichen Defibrillator geschickt.
Großartig. Was haben Sie konkret gemacht, um die Maßnahmen der Awareness, wie man so schön sagt, also der Bekanntmachung dessen, was Sie Großartiges auf den Weg gebracht haben, in die Bevölkerung zu tragen in den letzten Jahren?
Also wir haben einmal im Jahr rund um den Tag der Wiederbelebung und um den Weltherztag, so im September, Oktober, immer eine große Awareness-Kampagne, wo wir der Bevölkerung zeigen wollen, auf dich kommt's an, eben diese drei Schritte, rufen, drücken, schocken, immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, das Symbol des Defibrillators immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, manchmal auf so satirische Art und Weise, manchmal auf ernste, manchmal auf ganz lustige Art und Weise. Und wir sind auch immer bei den ganzen großen Veranstaltungen der Stadt Wien, Donauinselfest, Sicherheitsfest, bei den großen Events, wo wir tausende Besucher haben, mit Infoständen vor Ort, wo wir die Leute ganz niederschwellig ansprechen und sagen, schauen wir uns doch gemeinsam an, wenn morgen jemand vor dir umfällt, was würdest du tun? Und das muss man den Leuten, glaube ich, auch mitgeben. 80% der Notfälle passieren im eigenen Zuhause, im Verwandten, Bekannten, Familienkreis. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir jemanden wildfremden helfen muss, ist relativ gering. Wenn, und statistisch gesehen ist das einmal im Leben, wenn es passiert, dass ich in so eine Situation komme, dann betrifft das die eigene Familie, den Freundes-, den Verwandtenkreis. Und dann bin ich ja emotional noch mehr, möchte ich der Person ja helfen. Und da sprechen wir die Leute ganz niederschwellig an und sagen, schauen wir uns doch an, diese drei ganz einfachen Schritte. Und das dauert in der Regel 3 bis 4 Minuten, bis ich diese Schritte trainiert habe. Natürlich ist es toll, wenn ich einen 6, 8, 16 Stunden Erste-Hilfe-Kurs mache, mich dann noch detailliert damit beschäftige. Aber für das Thema der Wiederbelebung sage ich oft, es ist besser, wenn ich das 5 Minuten trainiere und das jährlich, als einmal einen 16-Stunden-Kurs mache und dann die nächsten 20 Jahre nichts tue. Das heißt, kurze Sequenzen immer wieder wiederholen und ich glaube, damit schafft man es einfach, das in die Awareness der Bevölkerung zu bringen. Und da haben wir sehr viel dran gesetzt über die letzten Jahre. Und auf der anderen Seite sind wir auch in die Schulen gegangen, so wie Deutschland ja sehr ein Vorzeigemodell ist über Kids Save Lives und auch über die Steiger-Stiftung,
die ja in die Schulen geht. Die in die Schulen geht, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern auch jetzt, Hessen, ja. Zusammen mit der Herzstiftung, großartiges Modell, wo wir das von unten aufwachsen.
Haben wir das in Wien mit der Stadt Wien gemeinsam, mit der Medizinischen Universität und mit den Rettungsorganisationen in Wien geschafft, über den Verein PULS, in die 3. Klasse Volksschule dort zu starten und dann noch einmal in der 5. Schulstufe das jeweils für 2 Stunden zum Thema zu machen. So wie der Feueralarm einmal im Jahr trainiert werden muss, sagen wir auch, eigentlich sollte auch der Herzalarm verpflichtend im Curriculum vorgeschrieben sein. Was mache ich, wenn heute vor mir jemand umfällt? Und da haben wir es geschafft, wirklich mit der Stadt Wien, das wienweit in alle Schulen zu bringen und erreichen hier so knapp 40.000 Schülerinnen jedes Jahr gemeinsam 3. und 5. Schulstufe. Es ist wirklich ein wichtiges Projekt, denn ich glaube, die Kinder von heute sind die Ersthelfer von morgen. Und wenn wir es schaffen, die Kinder das in das Mindset im jungen Alter hineinzubekommen, dass das selbstverständlich ist zu helfen, dass diese 3 Schritte etwas ganz Normales sind, dann nehme ich denen die Angst und nehme ich, das ist auch die Herangehensweise dann im Erwachsenenalter bei einer Notfallsituation einfach ganz eine andere.
Super spannend, weil genau dieses Konzept verfolgt jetzt auch die Steiger-Stiftung, wie gesagt, zusammen mit der Herzstiftung, also in die Schulen zu gehen. Wir haben darüber gesprochen. Ich sehe es auch an mir selbst. Ich hatte auch diesen Gap, den Sie angesprochen haben, von ein paar Jahrzehnten tatsächlich nach meinem Erste-Hilfe-Kurs und nach einer Auffrischung und wusste zwar immer theoretisch, ja, da muss man drücken, aber durch die permanente Beschäftigung mit diesem Thema habe ich auch gar keine Scheu mehr, die ich vorher hatte auch. Ich meine, das werden Sie kennen aus Ihren Erfahrungen, auch Ihren Gesprächen, Schulungen mit Laien, dass die Menschen erstmal eine große Scheu haben, auf jemanden zuzugehen, der da liegt, möglicherweise, der zusammengebrochen ist. Ja, wer macht's jetzt? Das braucht ja erstmal die erste Schwelle. Dann was tue ich? Und wir haben es noch nicht so ganz geklärt. Klar, ich rufe die besondere Nummer an und dann sagt er mir, atmet der noch oder nicht? Aber wie stelle ich das selber fest? So unmissverständlich, dass ich auch weiß, ich mache da keinen Quatsch, sondern handle richtig. Das sind ja, wie gesagt, diese Elemente, die da sind. Und deswegen ist eine permanente Beschäftigung mit diesem Thema auch sehr, sehr gut. Wenn Sie in die Schulklassen, 3., 5. Klasse gehen, dann machen Sie das auch mit, es gibt ja dieses berühmte Lied, was nur noch eine Generation wahrscheinlich kennt, Staying Alive, aber es gibt ja viele andere. This Ain't Texas habe ich letztens gehört, das ist auch ungefähr so ein Rhythmus. Haben Sie auch bestimmte Rhythmen oder Lieder, die Sie da vorhalten, damit man sich ein bisschen orientieren kann? Und
sagt, also das ist der Klassiker ist eben das Staying Alive.
Staying Alive, ja.
Dann gibt es das klassische Lied, auch den Radetzky-Marsch in Wien kennt man natürlich,
gut.
Aber in dieser Altersstufe wahrscheinlich nicht das Passende.
Yeah.
Ja, und dann viele, viele moderne Lieder auch, die eigentlich auch so den Beat von 100 bis 120 pro Minute drücke kräftig und schnell im richtigen Rhythmus einfach in der Mitte auf die Brust, genau.
Und wie sprechen Sie die Kinder und die Jugendlichen, die sind es ja dann in der 5. Klasse, dann an? Machen Sie es eher spielerisch? Ist das so ein bisschen, ja, verbindend, cool, wie erreicht man die am besten?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir schon in der Volksschule starten. Da werden wir manchmal auch kritisiert. Das heißt, das ist viel zu früh. Aber wir sehen auch aus wissenschaftlichen Auswertungen, dass wenn man erst in der Pubertät startet, dann ist das eben nicht mehr cool. Wenn ich da jetzt vorgehe, da liegt eine Puppe, die soll ich jetzt anfassen, ich soll was vorzeigen, alle schauen mir zu. Und wenn man das aber eben in der Volksschule schon, wenn das dort ganz normal ist, dass ich sage, okay, wenn hier jemand umfällt, ich rufe mal laut um Hilfe, mach auf die Situation, mach auf mich aufmerksam, dass hier ein Notfall ist, ruf laut um Hilfe, ruf den Rettungsnotruf 144 und geh dorthin und mach diesen Notfallcheck, dieses Ansprechen, hallo, was ist passiert, das Bewusstsein überprüfen, die Atemkontrolle, eine Hand ans Kinn, eine an die Stirn, den Kopf nackenwärts überstrecken, für 10 Sekunden schauen, hebt sich der Brustkorb, höre ich, fühle ich die Ausatemluft. Und wenn ich das schon in der Volksschule trainiere, ist das dann auch im späteren Alter, in der 5. Schulstufe, wenn ich das jetzt vorzeige oder gemeinsam mit meinen Klassenkameradinnen mache, hier einfach nicht so eine Hemmbarriere. Und da haben wir gesehen, eben früh starten, das einfach zum Thema machen, dann geht man auch in der späteren Schulstufe oder im Erwachsenenalter einfach anders damit um.
3. Klasse stelle ich mir jetzt ein bisschen schwer vor vom Drücken, aber Sie sagten ja gerade eben, indirekt im Grunde, da geht es vor allen Dingen darum, Aufmerksamkeit zu schaffen. Achtung, hier ist was,
Notfall. Genau, den Kindern aufmerksam zu machen, wenn es hier zu einer Notfallsituation kommt, laut um Hilfe zu rufen, andere auf die Notfallsituation aufmerksam zu machen. Und zum Beispiel, natürlich schaffen die Kinder jetzt die Herzdruckmassage nicht. Der kann keine 6 Zentimeter den Brustkorb des Erwachsenen eindrücken. Aber das ist ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich an diese Geschichte denke. Ich war selbst mit einem Kollegen in einer Volksschule, haben dort diesen Unterricht gemacht und Ein halbes Jahr später kommt eine Mutter, wir waren bei so einem Infostand, dann kommt eine Dame her und hatte mein Kind dabei und erzählt mir die Geschichte, dass das Kind, und dann sind wir draufgekommen, das war in der Schule, das war an dem Tag, bei uns in diesem Unterricht war, am Abend nach Hause gekommen ist und der Vater beim Abendessen mit einem Herzstillstand kollabiert ist, vom Sessel gefallen ist in der Küche und die Mutter völlig aus dem Häuschen war und die Mutter hat gesagt, mein Kind hat zu mir gesagt, Mama, ganz ruhig, 3 Schritte, wir rufen jetzt die Rettung 144 und die helfen dir weiter. Und wir müssen jetzt in der Mitte auf die Brust drücken, der Papa atmet nicht mehr. Und es ist nicht darum gegangen, dass das Kind das jetzt macht, aber das Kind hat die Mutter angeleitet und hat gesagt, Mama, 144, Mama, wir müssen jetzt in der Mitte auf die Brust drücken, wir haben das heute gelernt, ganz einfach, eine Hand, die zweite drüber und jetzt drückst du da fest drauf.
Und die Mutter hat es gemacht.
Und das Ganze ist Gott sei Dank auch gut ausgegangen. Und ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich an diese Geschichte denke.
Ja, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre.
Und es ist jetzt nicht darum gegangen, dass das Kind das macht, ja. Aber wir wissen auch, dass wir über ein Kind bis zu 5 Personen in der Familie erreichen können. Mhm. Das heißt, die Kinder bekommen auch eine Hausaufgabe mit, die bekommen so einen Fragebogen mit, den sie ausfüllen müssen. Wie ist die Nummer des Rettungsnotrufes? Wie schnell soll ich drücken? Wie tief soll ich drücken? Welche Farbe hat das Defi-Zeichen? Für was steht denn AED? Und diesen Zettel müssen sie ausfüllen. Und normalerweise ist das so, die Kinder kommen nach Hause, berichten ganz euphorisch, was habe ich heute gelernt in der Schule? Ja, ein Thema, das ja nicht jeden Tag thematisiert wird. Und dann eben diesen Zettel, den man gemeinsam ausfüllen soll. Und dann bekommen sie am nächsten Tag so eine Scheckkarte, wo drauf steht, ich bin Leben, der Name quasi, ich bin Lebensretter. Und sind alle ganz stolz, diesen Lebensretterausweis zu haben. Und da wissen wir, dass wir eben über ein Kind bis zu 5 Erwachsene in der Familie erreichen können, die wir sonst wahrscheinlich so nicht erreichen würden.
Großartig.
Als Multiplikator die Kinder eigentlich, die das in die Familien bringen, das Thema.
Und das Beispiel, was Sie genannt haben, das ist ja gar nicht zu übertreffen. Hoffentlich gibt es viele andere Beispiele dieser Art. Ein Thema, was auch eine Rolle spielt und man muss das so offen ansprechen, manch einen und manch eine auch davon abhält, eine solche Hilfe zu leisten, ist das, was man früher zumindest im Zuge der Erste-Hilfe-Kurse, Fahrschule und sonst was immer mitbekommen hat, das Thema Mund-zu-Mund-Beatmung. Das ist Corona, AIDS, was weiß ich, was wir alles an Seuchen hatten in den letzten Jahrzehnten. Für viele auch etwas, wo sie sagen, ach, muss ich das? Jetzt gibt es Forschungsrichtungen, die sagen, das ist gar nicht so wichtig, solange man ordentlich drückt und Hilfe herbeiruft, die dann auch relativ schnell da ist und den Defi ansetzt. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Ich glaube, man muss das ein bisschen differenzierter sehen. Einerseits der echte Ersthelfer, der zum ersten Mal in so eine Situation kommt, der über die Rettungsleitstelle, über den Dispatch-Life-Support eben angeleitet wird zu Hilfsmaßnahmen. Hier wissen wir, dass die Beatmung angeleitet übers Telefon nicht funktioniert. Wenn ich das noch nie gemacht habe, wird das nicht funktionieren, eine Mund-zu-Mund-Beatmung übers Telefon anzuleiten. Der soll kräftig und schnell draufdrücken und idealerweise rasch einen Defi herbeibringen. Wenn ich nur kurz Zeit habe, so wie wir es über den Verein Puls machen, bei so niederschwelligen Angeboten, wo ich sage, wir trainieren das jetzt 3-4 Minuten, auch hier habe ich keine Zeit, um eine Mund-zu-Mund-Beatmung vernünftig zu lernen. Auch hier geht es darum, kräftig und schnell auf die Brust zu drücken. Und wie Sie richtig gesagt haben, wenn es ein kardiales Ereignis ist, habe ich in den ersten Minuten wahrscheinlich noch genug Restsauerstoff. Und da geht es einmal darum, den zu transportieren mit der Herzdruckmassage und möglichst rasch dieses kardiale Problem durch die Abgabe dieses Elektroimpulses, durch den Defi, das Herz wieder in den richtigen Rhythmus zu bringen. Wenn das jetzt aber länger dauert oder wenn das zum Beispiel die Gruppe der Kinder betrifft oder wenn das ein Ereignis ist, das aufgrund des Sauerstoffmangels zum Herzstillstand führt, dann hat die Beatmung sehr wohl einen Stellenwert. Und in den längeren Kursen, 16 Stunden Erste-Hilfe-Kurs, thematisieren wir die Beatmung schon noch, also 30 Mal drücken, 2 Mal beatmen, sagen aber auch, wann immer du dir unsicher bist, wenn die Beatmung nicht gut funktioniert, wenn dir davor ekelt, aber wie gesagt, 80% sind nicht irgendwer Wildfremder auf der Straße, sondern in 80% ist es die eigene Mama, das Kind, der Lebenspartner, die Lebenspartnerin, der vor einem liegt. Und dann, glaube ich, ist Ekel gar kein Thema, dann macht man das. Sagen aber auch, wenn es nicht funktioniert, kümmere dich nicht um die Beatmung. Drücken ist der erste und wichtigste Schritt. Und das wollen wir den Leuten auch vermitteln, wo wir sagen, Das ist der wichtigste Schritt. Und wenn du dann noch Zeit hast im Erste-Hilfe-Kurs, in einer weiteren Fortbildung, ja, irgendwann muss Luft in die Lunge, aber das ist sicherlich nicht der erste Schritt und mach dir keinen Kopf drum, wenn das nicht funktioniert, wenn du es nicht kannst, wenn du dir nicht traust, wenn es dir ekelt, dann drück drauf. Und das ist das Wichtigste in den ersten Minuten.
Für die, die es jetzt nicht wissen und trotzdem Interesse jetzt haben, soweit man das hier in diesem Audioformat erklären kann, in unserem Podcast, ja. Was tue ich, um die richtige Mund-zu-Mund-Beatmung oder Mund-zu-Nase-Beatmung, weiß ich gar nicht, Mund-Nase besser, Mund-Mund besser auszuführen?
Ja, Mund-Nase ist jetzt, glaube ich, schon sehr lang, ist genau mehr. Sie ist schon vorbei, ja. Genau. Also die klassische Mund-zu-Mund-Beatmung, das muss ich halt wirklich trainieren.
Halte ich die Nase zu?
Genau, also ich habe so wie bei der Atemkontrolle eine Hand am Kinn, eine an der Stirn.
Und überstrecke
Den Kopf nach hinten, mache den Atemweg einmal frei und dann halte ich mit zwei Fingern.
Das heißt, Atemweg frei machen, einfach durch das nach hinten ziehen des Kinns, durch
das Überstrecken des Kopfes nackenwärts, geht die Zunge nach oben und der Atemweg wird sozusagen einmal frei. Beim Bewusstlosen, wenn der am Rücken liegt, geht die Zunge nach hinten und verschließt mir sozusagen den Atemweg. Ich mache den Atemweg frei und dann mit zwei Fingern halte ich die Nase zu und umschließe mit meinem Mund den Mund des Betroffenen und atme dann aus. Die Erfolgskontrolle wäre, der Brustkorb soll sich heben wie bei einer normalen Atmung. Dann weiß ich, das Ganze hat funktioniert. Das sollte ich aber idealerweise eben vorher trainieren, weil das um einiges schwieriger umzusetzen ist, als die Herzdruckmassage. Und ich sollte auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Wenn diese zwei Beatmungen nicht funktionieren, das Wichtigste ist drücken. Das nächstwichtigste ist, den Defi rasch drauf zu bekommen. Und dann idealerweise habe ich mit diesen zwei Bausteinen das Problem, wenn der vor mir umgefallen ist, auch eigentlich schon wieder behoben. Das Herz schlägt wieder. Das heißt, nicht zu viel Stellenwert auf die Beatmung setzen. Ja, 30:2, wenn das länger dauert, muss irgendwann einmal Luft in den Betroffenen hinein. Aber gerade in den ersten Minuten ist einfach das Drücken das Allerwichtigste. Und das, glaube ich, muss man den Leuten mitgeben und ihnen einfach hier auch die Angst zu nehmen, ich müsste den jetzt beatmen oder das ist schwierig. Das Drücken ist das Allerwichtigste in den ersten Minuten.
Wie haben Sie es geschafft, eine so große Bereitschaft für zu erwirken, denn dass Menschen wirklich bereit sind, sich diesem Thema zu nähern, dass sie gesagt sind, da mache ich mit und dass sie ja die Gesellschaft in Wien mittlerweile wirklich durchdrungen haben mit den lebensrettenden Maßnahmen. Was war dafür ausschlaggebend?
Wir haben es gestern hier am Kongress der Steiger Stiftung gehört und ich habe schmunzeln müssen, denn diesen Vergleich bringe ich eigentlich auch immer. Wie viel Verkehrstote haben wir und wie viel Tote aufgrund des plötzlichen Herztodes wir haben? Je nach Statistik zwischen 12.000 bis 15.000 plötzliche Herztodesfälle in Österreich pro Jahr. Und wir haben je nach Jahr zwischen 300, 350 Verkehrstote pro Jahr. Und dieser Vergleich ist einfach ein Wahnsinn. Wenn ich mir überlege, wie viel Geld geben wir aus für Sicherheit im Straßenverkehr, was wichtig ist für Airbag-Leitplanken, wie viel Geld haben wir für die Bewerbung der Rettungsgasse ausgegeben, wie viele Millionen sind hier hineingeflossen, das ist ein wichtiges Thema, gar keine Frage. Aber ich sage dann immer ganz provokant, wie viel Geld geben wir aus zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes? Und hier muss man den Leuten, glaube ich, einfach vor Augen führen, wie viel betrifft es auf der einen Seite, wo jeder Vorfall ein großer Artikel in der Zeitung ist und wie viel betrifft es auf der anderen Seite 12.000 bis 15.000, dass man einfach so hinnimmt, einfach als Schicksal hinnimmt, das ist halt passiert. Und über diesen Vergleich, glaube ich, kann man auch in der Politik einiges bewirken und auch auf dieses Thema des plötzlichen Herztodes aufmerksam machen und zeigen, dass es auch wichtig ist, auch in dieses Thema zu investieren. Und das ist uns in der Stadt Wien sehr gut gelungen, die Stadt Wien als Partner zu gewinnen für diese Geschichte. Bürgermeister von Wien sagt, er will herzsicherste Stadt Europas werden. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und wir haben es geschafft, wenn man sich, es ist gerade under review in einem wissenschaftlichen Journal. Aber so viel kann ich schon verraten. Wir haben uns angesehen, die letzten 10 Jahre, die Überlebenswahrscheinlichkeit bei Kammerflimmern, bei diesen, wo ich sage, da ist diese Rettungskette ganz besonders wichtig mit dem DEFI. Und hier konnten wir die Überlebenswahrscheinlichkeit, die Krankenhausentlastungsrate, das ist die, die tatsächlich das Krankenhaus lebend verlassen, von 29 um 10 Prozentpunkte auf 39% steigern. Und das ist etwas, wenn man sich überlegt, in der Medizin, Krebstherapie, Operationen, um hier die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10 Prozentpunkte zu steigern. Das sind hunderte Leute, die durch diese Maßnahmenkette, das ist, glaube ich, nicht eine einzelne Geschichte, aber die Aufklärungsarbeit, die frei verfügbaren Defis in der Öffentlichkeit, dieses Netzwerk, das die Leitstelle weiß, wo befindet sich das nächste Gerät.
Das ist großartig.
Die das Schulprojekt, ja. Und dann eben auch die sogenannten First Responder, die Lebensretter, diese App, aber auch die Einbindung der Polizei und Feuerwehr in die Rettungskette. Dieses ganze Maßnahmenpaket, angeschlossen auf der anderen Seite mit einer qualitativen Anschlussversorgung, dass ein professionelles Team kommt, dass das regelmäßig trainiert, dass das hauptberufliche Mitarbeiter sind, die das wirklich regelmäßig trainieren, die auch Feedback zu ihrem Qualität bekommen. Und dann die Anschlussversorgung in einem Cardiac Arrest-Zentrum, einem Spital, das spezialisiert ist für die Therapie von Herz-Kreislauf-Stillstand-Patientinnen. Wenn diese Kette vom Anfang bis zum Schluss so funktioniert, und ich glaube, damit haben wir es eben geschafft, in Wien diese Überlebenswahrscheinlichkeit um 10 Prozentpunkte zu erhöhen. Und das freut mich einfach. Und wir sehen, es braucht jedes Glied in dieser Kette. Ja. Nur wenn die Kette komplett ist, habe ich am Ende dieser Kette jemanden, der das Krankenhaus verlässt und in gutem neurologischen Outcome verlässt. Denn es bringt mir nichts, einen Überleber zu erzeugen, der dann schweren neurologischen Schaden hat, sondern das soll ja mit einer guten Lebensqualität das Krankenhaus nach so einem Ereignis wieder verlassen können. Das ist ja eigentlich unser Ziel.
Es braucht natürlich auch Menschen wie Sie, Herr Dr. Kammel, die das Ganze nach vorne schieben und eben auch mit sehr viel Herzblut, aber auch mit sehr viel Engagement nach vorne treiben, denn die machen ja einen wirklich wesentlichen Unterschied. Wie sind Sie persönlich zur Medizin, aber auch zu diesem Fachbereich gekommen?
Eigentlich sehr unkonventionell. Ich habe eine Handelsakademie gemacht, also eigentlich eine wirtschaftliche Ausbildung.
Handelsakademie.
Ja. Wirtschaftliche Ausbildung und war da dann zuerst bei der Freiwilligen Feuerwehr in Niederösterreich in Gensendorf tätig.
Das ist auch interessant, weil viele, die in diesem Bereich der Rettungsmedizin tätig sind, haben eine solche Vorbildung. Im Grunde sind über Freiwilligendienste, Freiwillige Feuerwehr oftmals da reingekommen. Trotzdem geht ja auch nicht jeder zur Freiwilligen Feuerwehr. Was war da für Sie der Impuls?
Und dort einfach eben auch gesehen, welchen Unterschied es macht.
War die am Ort, die Freiwillige Feuerwehr?
Die war in Niederösterreich, eine kleinere Ortschaft, so eine Stunde von Wien entfernt.
Da waren Sie zu Hause?
Bin ich aufgewachsen. Dort eben bei der Jugendfeuerwehr mit 10 Jahren zur Jugendfeuerwehr und so langsam an das Thema herangeführt. Und mit 17 Jahren dann die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht, die Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht und während der Schulzeit eigentlich dann eben das Interesse für die Rettungsmedizin entdeckt. Und dann von der wirtschaftlichen Schiene umgeschwenkt zur Medizin und dann mit dem Medizinstudium nach der Matura begonnen, nach dem Abitur. Und da eigentlich immer schon gewusst, im Rahmen des Studiums Notfallmedizin, das ist das, was mich interessiert. Dann während dem Studium schon viele Kurse besucht, auf der Klinik für Notfallmedizin immer wieder Wahlfächer besucht, dort meine Mentoren auch gefunden und so eigentlich zur Notfallmedizin gekommen. Dann die Ausbildung, die Facharztausbildung für Anästhesie-Intensivmedizin am Wiener AKH an der MedUni Wien gemacht und dann 2017 als Facharzt in einer Oberarztfunktion bei der Berufsrettung begonnen und seit 2019 in der Funktion des ärztlichen Leiters. Und was Sie vorher angesprochen haben, dass es so Personen wie mich braucht, alleine geht das nicht. Und ich möchte mich ganz herzlich auf diesem Weg auch bei meinem Team, beim Verein Puls, beim ganzen, alle, die sich hier ehrenamtlich, das Ganze ist auch in meiner Funktion, ist im Verein eine rein ehrenamtliche Funktion, die sich hier ehrenamtlich freiwillig engagieren, um dieses Thema voranzubringen. Vielen herzlichen Dank. Es braucht hier, einer alleine ist hier niemand, sondern es braucht hier ein großes Team, das mitmacht. Und auf der anderen Seite bei der Berufsrettung Wien, um Ressourcen in dieses Thema zu stecken. Und auch hier ein großes Team, wie Sie vorher angesprochen haben, wir lesen diese Defi-Daten bei den Polizisten auch aus. Wir haben ein Reanimationsregister, wo wir jeden Einsatz wissenschaftlich auswerten. Denn nur so, wenn ich eben nachweisen kann, die Überlebensrate ändert sich, dann kann ich wieder sagen, wir brauchen weitere Ressourcen. Wir müssen hier weitermachen, wir werden besser. Aber dafür braucht es Zahlen. Und um diese Zahlen zu bekommen, braucht es wieder Ressourcen.
Da hilft die Wirtschafts-Background.
Und da möchte ich einfach noch Danke sagen bei dem ganzen Team auch der Berufsrettung Wien, bei den Oberärzten der Rettungsakademie und allen, die hier im Wissenschaftsbereich mitmachen und auch bei meinem Chef, dem Obersenator Gottwald, der hier Ressourcen bereitstellt für dieses Thema und nur gemeinsam alle zusammen können wir schaffen, dass wir das erreicht haben, wo wir jetzt heute stehen.
Die werden es hören. Wir danken Ihrem Team, Herrn Gottwald, aber vor allen Dingen danken wir Ihnen, dass Sie die Zeit gefunden haben und großartig, was Sie auf die Beine gestellt haben, Herr Dr. Krammel, Ihrem ganzen Pulsteam. Und wir sind beruhigt, wenn wir in Wien sind. Wir wissen, wir sind in bester Hand, in den besten Händen, auch nicht, dass keinem was passiert. Aber wenn doch, dann ist die Ausstattung als herzsichere Stadt etwas ganz Besonderes. Und vielen Dank dafür. Und vielen Dank, dass du heute bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.